Bischof Athanasius Schneider ist Weihbischof im Erzbischof zu Astana in Kasachstan und internationales Verteidiger des katholischen Glaubens bekannt. In einer Zeit, in der das nicht mehr viele mit so einer Klarheit tun, Bischof Schneider ist außerdem Autor mehrerer Bücher, unter anderem eines eigenen Katechismus namens Credo. Exzellenz, vielen Dank, dass Sie sich für das Gespräch Zeit genommen haben.
Gerne.
Können Sie Ihre Kindheit in der Sowjetunion beschreiben? Ihre Familie musste ja oft sehr weit reisen, um überhaupt die Heilige Messe besuchen zu können. Wie hat das schwere Zeit der Verfolgung Ihren Glauben geprägt?
Ja, ich betrachte das als eine der größten Gnaden meines Lebens, dass ich in der sogenannten Untergrundkirche meine Kindheit und meine beginnende Jugend verbracht habe. Zunächst waren wir im Kirgisistan, vorher von meiner Geburt, meine älteren Geschwister, meine Eltern lebten dann im Uralgebirge und das war sehr schwierig dort. Gab es keine Priester und dort haben die deutschen Katholiken eine richtige Untergrundkirche aufgebaut. Meine Eltern waren da aktiv mitbeteiligt und haben oft auch Priester, also die verfolgt waren, geschützt und sie versteckt vor den Verfolgern, vor der Polizei. Und da haben meine Eltern aktiv mitgearbeitet. Und dann sind sie in den Kirgisistan umgezogen, wo ich geboren wurde. Und auch dort haben meine Eltern geholfen, eben eine Art Untergrundkirche aufzubauen und also Geheimmessen zu organisieren, Geheimgebete. Und in diesem Umfeld bin ich eben aufgewachsen in meiner Kindheit. Ich kann mich sehr gut erinnern an diese Geheimmessen, an die Besuche der Priester, der verfolgten Priester. Und dann später sind wir dann nach Estland umgezogen, wo es schon etwas besser war. Da hatten wir einen Priester, der stabil dort war und von der Regierung geduldet war. Und aber die auch eine Kirche, die geöffnet war. Und dort durfte dieser Priester wirken. Und die war 100 Kilometer von uns entfernt. Und so sind wir dann sonntags, haben wir diese Reise auf sich genommen. Diese 100 Kilometer hin und 100 Kilometer zurück zur Heiligen Messe. Und diese Reisen, Sonntagsreisen zur Heiligen Messe, das ist für mich eines der schönsten Erinnerungen eigentlich in dieser Zeit der Sowjetunion. Habe mich zutiefst geprägt, auch den katholischen Glauben wirklich zu lieben und ihn als das Wichtigste im Leben zu betrachten und für diesen Glauben auch alles herzugeben. Also ich war natürlich, ich war fast 13, wo wir dann die Sowjetunion verlassen haben und nach Deutschland kam, also nach die Bundesrepublik Deutschland. Und dennoch hat mich das sehr geprägt, auch in diesem Alter schon 12, 13 Jahre. Und ist seither, ist diese Liebe zum Glauben, zum katholischen Glauben, zum vollständigen katholischen Glauben, die Treue mit Gottes Gnaden, im Beispiel meiner Eltern, in mir auch geblieben. Und so bin ich sehr dankbar dem Herrn für das Beispiel meiner Eltern und der Untergrundpriester in der Sowjetunion, der Bekennerpriester, die ich auch kannte. Und das betrachte ich, wie ich schon sagte, als eine der größten Gnaden meines Lebens.
Und sehen Sie Elemente des kommunistischen Regimes, in dem Sie aufgewachsen sind, in den westlichen Ländern von heute? In Deutschland oder Großbritannien werden Leute ja wegen politischer Äußerungen im Internet beispielsweise angeklagt und teilweise verhaftet. In Rumänien wurden die Wahlen für ungültig erklärt und der Präsidentschaftskandidat, der führende Präsidentschaftskandidat verhaftet. Sehen Sie da Parallelen zum kommunistischen Regime und der westlichen Politik heute?
Natürlich, das ist sehr bekannt für mich und auch für andere Menschen, die in der Sowjetunion gelebt haben oder in kommunistischen Ländern und die jetzt in Deutschland leben. Es ist nämlich vor allem Was sehr auffallend ist, dass die ganze Berichterstattung der öffentlichen Medien, die ganz, also man hat den Eindruck, das sind alles Staatsmedien oder Regimemedien, die alle auf den gleichen Kurs gebracht und es und eben gemäß der Vorgaben der Politiker, der regierenden Politiker, eben die Nachrichten geben und auch die ganze Inhalte der öffentlichen Medien. Das ist nun mal das eine. Also es, als was es ein Parteisystem ist. Und das andere, was in diesem Zusammenhang auch sehr auffallend ist, also nicht nur, dass die sogenannten Mainstream-Medien, wie man heute sagt, alle auf Kurs sind, auf dem gleichen Kurs gebracht wurden, sondern auch, dass eine enorme Intoleranz ist in den sogenannten Staatsmedien, Mainstream-Medien, wenn jemand also einen Zweifel äußert, eine Kritik zu den Hauptpunkten der Ideologie, der herrschenden Ideologie, dann wird man sofort diskriminiert, auch verbal oder in eine gewisse Ecke gestellt und sozusagen verfolgt, auch in den Massenmedien, die Kritiker des Regimes, würde ich sagen. Und das war, genauso ist es abgelaufen bei uns in der Sowjetunion. Man hat zum Beispiel, wenn jemand gewisse Punkte der kommunistischen Doktrin oder der Sowjetpolitik kritisiert hatte, wurde sofort mit einem Wort abgestempelt als Hassredner. Und zwar, also man wurde angeklagt, dass man das Volk hasst. Und man wurde damit erklärt zum Feind des Volkes. Dieser Ausdruck war feststehend bei uns in der Sowjetunion. Also Hasser des Volkes oder Feind des Volkes. Das ist praktisch das gleiche wie heute, die sogenannte Hate Speech, also Hassreden. Da wird man völlig grundlos mit diesem Vorwurf belastet und angeklagt und sogar noch verfolgt und sogar bestraft. Und das ist fast das gleiche Wort, ein bisschen anders als Hassrede. Und die haben gesagt, die Sowjets, du bist ein Hasser des Volkes oder ein Feind des Volkes. Und dann ist der andere Vorwurf der Kritiker in der Sowjetzeit war, dass man sofort beschuldigt wurde, dass man also gewissermaßen rechtsextrem ist. Interessanterweise, diese Ausdrücke kennen wir heute in unserer Zeit, auch in den Nachrichten und in dem ganzen politischen Milieu. Nämlich, man hat damals gesagt, dass man macht Propaganda für den Kapitalismus, für den Rechtskapitalismus im Westen, wenn man nicht einverstanden war mit der Politik der Regierung. Sehen Sie, wie frappierend das ist. Deswegen ist es so offensichtlich und ich denke, die Menschen bei uns in Europa und Deutschland, die müssen ja aufwachen, wenn sie so etwas sehen. Aber leider Gottes, und das wundert mich, dass die da gar nicht aufwachen, dass die so hineinschlittern in eine wahre Diktatur, eine ideologische Diktatur und fast teilweise schon eine politische Diktatur, wo überhaupt eine Opposition nicht akzeptiert wird. Oder wenn akzeptiert, dann sofort verunglimpft und diskriminiert wird, wie das bei den Sowjets war, eben mit solchen Totschlagargumenten, also extreme Rechtspartei oder Hassredner und so weiter. Ich denke, die Menschen müssen aufwachen endlich und sich das nicht gefallen lassen, sich einfach, wenn du nicht einverstanden bist mit dieser Politik, dann bist du sofort ein Rechtsextremer. dann müssten die Menschen aufstehen und sagen, so geht das nicht.
Vor kurzem ist ja eine große innerkirchliche Debatte über das Thema Migration ausgebrochen. Vizepräsident J.D. Vance hat erklärt, dass aufgrund der Ordo Amoris Christen sich zuerst um die eigenen Familien, um die eigenen Gemeinden und um die Landsleute kümmern müssen. Und das hat dann eine Reaktion von Papst Franziskus ausgelöst, der einen Brief an die amerikanischen Bischöfe geschickt hat, die als Kritik an Vance gedeutet wurden. Und ich habe da auch einen Artikel dazu geschrieben zu dem Thema und mich mit dem Thema auseinandergesetzt und auch das Recht der Staaten verteidigt, restriktive Migrationspolitik durchzusetzen. Können Sie die katholische Position zur Migration darlegen? Wie beurteilen Sie die aktuelle Einwanderungspolitik in Deutschland, Österreich und in Westeuropa generell?
Ja, zunächst mal, wir haben schon den Ausdruck erwähnt, Ordo Amoris, vom heiligen Thomas von Aquino. Das ist nämlich so, dass Gott alles gemäß der Vernunft erschaffen. Und zunächst mal ist da das Naturrecht. Das ist auch von Gott erschaffen, was wir mit unserem Verstand wahrnehmen. Und das ist die Ordnung. Und auf dem Naturrecht baut die Gnade auf, also das Übernatur, der christliche Glaube. Und die müssen miteinander harmonieren. Deswegen muss auch unsere Liebe auch vernünftig sein, weil wir sind vernunftbegabte Wesen und hat eine Ordnung. Natürlich müssen wir Gott über alles lieben, ist klar. Und dann uns selbst, den Nächsten wie sich selbst, also dann, wir müssen auch uns lieben, gewissermaßen unsere Familie. Das ist zunächst mal auch das Gebot. Deswegen hat Gott auch das vierte Gebot gegeben, dass wir unsere Eltern ehren und damit auch für sie sorgen, also unsere Familie. Und auf der anderen Seite, die Kirche und die alle Katechismen tun ja auch dieses vierte Gebot auch so auslegen, dass nicht nur die Kinder die Eltern ehren sollen, sich um sie kümmern sollen, wenn sie alt sind, sondern auch, dass die Eltern eine Pflicht haben, sich um die Kinder zu kümmern und für sie zu sorgen. Das ist auch inbegriffen im vierten Gebot gemäß der katholischen Überlieferung und Tradition. Also deswegen weiter gefasst ist dann natürlich die große Familie, das ist ein Volk, also Volksgemeinschaft ist ja auch eine große Familie und die muss ja auch für die Ordnung sorgen. Und deswegen ist hier, hat sicherlich die Priorität vom Naturrecht und sogar vom vierten Gebot, würde ich sagen, die Sorge zunächst mal um das eigene. Es ist nicht Egoismus, sondern es ist einfach Vernunft. Weil wenn ein Vater oder ein Staat seine eigenen Leute vernachlässigt, dann kann er ja auch gar nicht wirksam anderen helfen. Das ist logisch. Und deswegen muss man auch das berücksichtigen. Als Grundsatz. Natürlich haben wir als Christen immer die Pflicht, einem Notleidenden zu helfen, ist es klar. Und in diesem Fall einem Flüchtling oder einem Menschen, die wirklich in Not sind, hat man die Pflicht, als christlicher Nächstenliebe auch ein Staat, Menschen aufzunehmen und ihnen Asyl zu gewähren, wenn die wirklich in einer erwiesenermaßen in Not sind, zum Beispiel, dass die Todesgefahr sind, in ihrem Land verfolgt werden, aus verschiedenen Gründen, oder dass eine Hungersnot ist, oder eine extreme Not, wirtschaftliche Not, wo die Menschen wirklich leiden. Und dann sind wir von der christlichen Nächstenliebe verpflichtet, sofern wir das können, sofern wir die Mittel haben, sie aufzunehmen, aber auch im Rahmen des Möglichen, ohne dass sie dann wirklich uns selber zu schaden, im ganzen Staatswesen. Maß mit Vernunft. Wir müssen dieses Maß finden. Das ist mal als Grundsatz. Zunächst mal auf die zweite Hälfte Ihrer Frage. was momentan die sogenannte Migrationspolitik seit Jahrzehnten schon vor sich geht in Europa, das ist ja eine ganz andere Sache. Das ist ja immer mehr evident, dass es orchestriert ist, wie man sagt, orchestriert, richtig eingefädelt von höheren politischen Eliten, die ein globaleres Ziel haben. Also nicht in erster Linie Menschen zu helfen, sondern die Identität von Europa, von europäischen Völkern zu verändern durch eine massive Präsenz von Leuten aus einer ganz anderen Kultur. Und hauptsächlich sind das sehr überwiegend Anhänger des Islam zunächst, andere Kulturen, die wirklich schockierend sind, also mit der europäischen Kultur. Und somit werden diese Menschen von den höheren globaleren politischen Eliten in Europa als Mittel benutzt, natürlich für ihre Politik, nämlich die Identität Europas radikal zu verändern. Das ist kein, und zwar auch die letzten Reste der christlichen Einflüsse in Politik, dem öffentlichen Leben immer mehr zu reduzieren. Und dann auch dem vor allem, weil hier werden Moslems bevorzugt als sogenannte Flüchtlinge oder Migranten. Damit ist es ja klar, dass hier ein Ziel dahinter ist, nämlich die Präsenz des Islam in Europa zu stärken, damit auf Kosten des Christentums, das ist ja ganz klar. Und wir dürfen nicht so naiv sein, um das nicht zu sehen, das ist evident, immer mehr. Und deswegen ist diese Politik der sogenannten Migranten eine scheinheilige Politik und ist eigentlich nicht ehrlich. Und wir dürfen sie einfach nicht so akzeptieren. Wir müssen klar hier die Politiker oder die Menschen im öffentlichen Leben, die Einfluss haben, hier sich melden und da Grenzen zu setzen und wieder eine neue Bewegung ins Leben zu rufen, Ebene der Kultur, der Politik, des öffentlichen Lebens, um unsere europäischen Werte, was sind jetzt die europäischen Werte? Heute sagt man der Europäischen Union. Also das ist natürlich nicht, das sind nicht unsere Werte, das sind ja die Werte des Neokommunismus oder der Freimaurerei. Aber die wahren europäischen Werte, die historischen, es sind die christlichen, die die christliche Politik und die christliche Kultur aufgebaut haben. Und deswegen sollten wir wieder auch einen gesunden Patriotismus, Liebe zur Heimat und zu unseren historischen Werten der christlichen europäischen Kultur, die fördern. Das ist unsere, ich denke, die Aufgabe der Stunde.
Ich möchte noch zu einem anderen Thema kommen, und zwar zur katholischen Kirche. Und die katholische Kirche erlebt ja vor allem in der westlichen Welt seit Jahrzehnten eigentlich eine schwere Glaubenskrise. Sie haben vor einigen Jahren Ihren eigenen Katechismus Credo veröffentlicht. War das eine Antwort auf die Glaubenskrise und ein Versuch, da Klarheit zu schaffen? Der Katechismus von Johannes Paul II. Wurde ja schon öfter aufgrund von Unklarheiten in einigen Formulierungen kritisiert. Diese fehlende Klarheit scheint ja ein Schema zu sein in den Texten seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das immer wieder vorkommt. War Credo auch eine Reaktion auf diese Unklarheiten?
Ja, auch. Aber eigentlich war das nicht meine Idee und nicht meine Initiative, diesen Katechismus zu schreiben und zu publizieren. Es war eine Bitte von katholischen Familieneltern, aus den USA, die mich dann gebeten. Und ich habe das als einen Anruf empfunden, als Bischof von einfachen Gläubigen, und habe das verstanden, dass Gott gibt mir hier ein Zeichen, dass ich als Bischof in einer schwierigen Zeit der Verwirrung den Gläubigen eine Antwort geben soll durch die Präsentation einer klaren Lehre, nicht meine Lehre, nicht meine Worte. Deswegen habe ich in diesem Katechismus eigentlich eine Vorlage von einem ganz bewährten älteren Katechismus mit Imprimatur genommen, einen kleineren, und habe das dann natürlich ausgebaut mit Hilfe von einigen guten Beratern und Theologen zu einem etwas vollständigeren Inhalt und vor allem auch die Punkte angeschnitten, die seit dem Konzil, wie Sie es auch formuliert haben, nicht klar formuliert sind. Und wenn etwas zweideutig formuliert ist, das gibt einem auch keine Sicherheit und keinen Frieden. Man gibt ja sein Leben nicht für etwas Zweideutiges hin. Man gibt sein Leben nur hin für etwas Sicheres, und was sich überzeugt. Und so hab ich versucht, dort eigentlich das Lehramt zu zitieren, mehr also vorkonziliär, wo eben die Päpste wasserklar formuliert haben, oder die Konzilien, und oder andere Formulierungen auch von Päpsten nach dem Konzil, Johannes Paul II., wo er wirklich einiges klar formuliert hat und Wertvolles gelehrt hat, vor allem über die Moral zum Beispiel, Sittlichkeit in der Enzyklika Veritatis Splendor, habe ich auch zitiert, einige Aussagen auch vom Konzil, vom Zweiten Vatikanum, wo es deutlich formuliert war. Also, das ist auch möglich. Aber ich habe auch einige neueren Themen behandelt, die im Weltkatechismus von Johannes Paul II. Nicht erwähnt sind, ja, weil es damals noch nicht so aktuell war, wie zum Beispiel die Gender-Ideologie, die New Age, andere Punkte oder zum Beispiel die Verehrung der Mutter Erde, wie es heute immer mehr modern wird, auch im kirchlichen Leben. In manchen Gegenden habe ich auch das angesprochen. Und dann einige Themen, die auch in keinem Katechismus fast auch früher erwähnt wurden, nämlich das Thema der Freimaurer. Da habe ich einen längeren Abschnitt diesem heiklen Thema, aber wichtigen, man muss es wissen, gewidmet, wo ich eigentlich nur Päpste zitiert habe. So, oder die Freimaurer, sie selber, was sie von sich selber gibt, offiziell. Also, und das sind nur Beispiele oder einige Formulierungen in den Konzilsaussagen, die nicht klar sind, habe ich dann versucht klarzustellen oder versucht, sie zu verbessern, weil das sind ja keine unfehlbaren Aussagen, sondern nur pastorale Aussagen, die nicht den Anspruch hat, unfehlbar zu sein. Deswegen kann man durchaus solche Aussagen auch verbessern. Und so denke ich, eine Hilfe, eine geistliche Hilfe gegeben zu haben, den Gläubigen, die verunsichert sind, auch den Priestern, die das vielleicht benutzen oder Seminaristen, vor allem die Familien, für die Familie.
Ja, bleiben wir bei der Krise in der Kirche. Papst Franziskus ist ja gerade sehr schwer krank. Wir beten natürlich für seine Genesung und für seine Seele. Vielleicht bleibt er uns auch noch einige Jahre erhalten, wer weiß. Doch der Papst ist nicht mehr der Jüngste und wir sind alle sterblich. Irgendwann werden wir alle sterben. Und ohne jetzt über Kandidaten zu spekulieren, wollte ich Sie fragen, Exzellenz, was muss der nächste Papst aus Ihrer Sicht tun, um die Kirche aus dieser Glaubenskrise zu führen? Was sollte er da für Schwerpunkte setzen?
Als erstes natürlich seine eigentliche Aufgabe wahrnehmen, die ihm Gott gegeben hat, Christus, nämlich die Brüder im Glauben zu stärken. Das ist ein göttlicher Auftrag. Und zwar eines der ersten Aufgaben eines Papstes. Die muss er wahrnehmen. Und zwar in Klarheit, also nicht in Zweideutigkeit. Und zwar soll er eben durch eine Formulierung, eine Art Glaubensbekenntnis oder wie auch in einer anderen Form, die ganze Kirche unzweideutig in jenen Punkten wieder stärken im Glauben, die in den letzten Jahrzehnten und vor allem in unserer Zeit also am meisten Verwirrung gestiftet haben, also oder jene Lehren der Kirche, die heute am meisten verunstaltet sind, geleugnet sind. Und das ist zum Beispiel der Relativismus des Glaubens, das angeblich die Dogmen und der Glaube sich entwickelt nach dem Schema von Hegel, also Evolutionismus. Das ist komplett gegen den ganzen Geist Christi, des Evangeliums und der 2000-jährige Tradition der Kirche. Das ist Gnosis. Gnosis, Philosophie von Hegel. Und dann, dass man wiederum klar die Grundsätze der Sittlichkeit in Erinnerung ruft, was das die von Gott aufgestellte Ordnung der Geschlechtlichkeit, das ist von Gott aufgestellt, ist nicht in unserer Disposition, auch nicht in der Disposition einer Synode oder eines Papstes, das ist von Gott so angeordnet, Ordnung, die geschöpfliche Ordnung von der Sexualität, der Geschlechtlichkeit, ist das ganze Thema, was das betrifft, vor allem konkret die Zulassung der Geschiedenen zu kommen, damit wird natürlich die Unerflüssigkeit der Ehe begraben, die Heiligkeit der Eucharistie untergraben und dann die Homosexualität, dass man klar wieder lehrt, dass es gegen die göttliche Ordnung ist, der Geschöpflichkeit, der Schöpfung und der Geschlechtlichkeit, des Stephanus und des Naturgesetzes in Gott geschaffen. Und deswegen auch die damit verbundenen Lebensstile, die mit dieser Homosexualität verbundenen Akte und Lebensstile, in eingeschlossenen Partnerschaften oder wie man sie auch nennt, oder Segnungen, das alles muss eindeutig wasserklar geregelt sein, gemäß der göttlichen Offenbarung und dann auch die Einzigkeit Jesu Christi als den Erlöser der Menschheit, dass Jesus Christus und die von ihm gestiftete Kirche der einzige von Gott gewollte Weg zum Heil ist. Und dass andere Religionen eben nicht zur Erlösung und zum Heil. Das muss ganz festgestellt sein, Lehramt von einem neuen Papst. Und dann das Thema des Weihesakramentes muss auch mit größter Autorität gelehrt werden, dass das Weihesakrament in seinen drei Stufen, eben dem Diakonat, dem Presbyterat und dem Episkopat, also die Bischöfe, dass dieses eine Sakrament in den drei Stufen von Gott, also göttlich angeordnet ist und nur Gläubige des männlichen Geschlechts das empfangen. Dass man hier diesen sogenannten theologischen Feminismus ganz klar auch verurteilen muss, der gegen das Evangelium ist und gegen die 2000-jährige Tradition. So, ich habe nur ein paar Punkte genannt, die heute die am meisten die göttliche Offenbarung entstellen. Und das sollte ein Papst als erstes, denke ich, tun. Das ist eine erste Aufgabe, wasserklar, ich betone das wasserklar, den Glauben zu stärken, vor allem in diesen Hauptpunkten der Lehre, die heute geleugnet werden oder verunstaltet.
Ja, ein Punkt der Glaubenskrise ist ja auch die liturgische Krise. Die Krise in der Liturgie. Und aus meiner Sicht ist die alte lateinische Messe ja ein großer Schatz der Kirche, die auch dank Papst Benedikt dem 16., der sie wieder universell freigegeben hat, eine Renaissance erlebt hat. Und der Papst Franziskus wurde sie leider wieder eingeschränkt. Warum ist die alte Messe für den Erhalt des traditionellen Glaubens so wichtig?
Ich würde sie vielleicht nicht als alte Messe bezeichnen. Das ist eigentlich die neue Messe. Das ist die Messe der Jugend. Und das ist die Messe aller Zeiten, würde ich sogar. Nicht jetzt im strengen Sinne, dass schon die Apostel, die den römischen Kanon gebetet haben, mit allen Rubriken natürlich nicht. Aber der Geist ist der gleiche. Wie die Apostel die Messe gefeiert haben, die Kirchenväter, der gleiche Geist, wirklich die tiefe Ehrfurcht, das Ergriffensein vor der Heiligkeit Gottes, das waren die Apostel, wenn man nur ihre Schrift liest. Das ist der Geist, wo man wirklich, wenn man gebetet hat, Gottesdienst gefeiert hat, das war so wichtig für die Apostel, für die Kirchenväter, dass alles auf Gott konzentriert, dass man ergriffen war von seiner Heiligkeit. Und deswegen haben das sicherlich, dieser Geist ist weitergegeben worden und hat sich dann naturgemäß praktisch herausgewachsen wie eine Frucht aus diesem Geist der Apostel. In dieser Formen des Ritus, der Form der Messe, die wir heute nennen, der Messe oder überlieferte Messe, die wir schon seit dem 4. Jahr haben wir schon den Text des Messkanons vom Heiligen Ambrosius. Das ist schon ein Alter, muss man sagen. Und das ist so langsam gewachsen, wo niemand in 2000 Jahren in der Messordo sagt, nicht im Messordo, also in der Ordnung der Messfeier, gab es eine Revolution oder eine Änderung, so eine drastische. Das ist einfach so langsam gewachsen wie eine Blume, wie ein Baum. Und das hat die Kirche gehütet als etwas Kostbares, das eben weitergegeben werden muss, ein kostbarer Schatz. Kleine, ganz Kleinigkeiten können immer geändert werden, aber niemals drastisch, sondern ganz behutsam. Und das ist nämlich die Schönheit des Glaubens, wird dort in einer beeindruckenden Weise, nicht nur die Schönheit des Klarheit, so beeindruckend ausgedrückt. In den Texten, in den Gesten, in den Riten, in der Musik sogar, Gregoriansch. Es ist alles eine Einheit. Und nämlich, das ist die größte und die wichtigste Aufgabe der Kirche, Gott zu verherrlichen. Und die größte Verherrlichung Gottes ist natürlich das Kreuzesopfer Jesu gewesen und bleibt weiterhin bis zum Ende der Zeiten, bis in alle Ewigkeit. Und deswegen ist die Feier, die sakramentale Feier des Kreuzesopfers, des größten Aktes der Anbetung, die der Gottessohn vollbracht, uns überlassen als Sakrament seines Opfers, soll eben von der Kirche mit größtmöglichster Sorgfalt behütet und gefeiert werden und weitergegeben. Deswegen ist diese Feier der Messe, die Messe aller Zeiten, unzerstörbar. Und die kann auch kein Papst zerstören, auch wenn er sich noch so bemühen soll, die wird überleben. Vielleicht wird sie dann kurzfristig in den Untergrund gehen, aber die wird in den Katakomben, dann wird überleben. Und dann wird wieder, bin überzeugt, das ist meine persönliche Meinung, eines Tages ein Papst in Rom, im Petersdom, die überlieferte Messe selber feiern, größte feierlich. Das wird kommen.
Ja, vielen Dank für diese Ausführungen. Es gilt ja auch der Grundsatz Lex orandi, lex credendi, also das Gesetz des Betens ist das Gesetz des Glaubens. Also so wie wir beten, so wie wir Liturgie feiern, so glauben wir auch. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum die alte Messe so wichtig ist. Ich habe dann noch eine Frage zur alten Messe. Sie haben angesprochen, dass der Papst einmal wieder diese Messe zelebrieren wird im Petersdom. Glauben Sie auch, dass der römische Ritus, also der alte römische Ritus, wieder die Regelform sein wird? Also die meisten oder fast alle Priester den zelebrieren werden eines Tages?
Ich würde sagen, dass die jetzige sogenannte neue Messe, die muss in schrittweise so reformiert, dass die sehr nahe kommt dem Messe aller Zeiten, überliefert, praktisch sehr nahe. Das sind dann zwei kleinere Varianten sein werden, denke ich, das ist meine persönliche Ansicht in Zukunft. Die Messe, die wir jetzt kennen als die überlieferte Messe, bleibt so, ohne sie zu verändern, oder vielleicht dann könnte man einige Präfationen oder Heiligenfeste hinzufügen, aber der Ort der Messe wird nicht verändert. Das bleibt einfach aus Ehrfurcht vor der Geschichte. Und die sogenannte regelmäßige Messe, die sonst gefeiert wird als Regelfahrt, wird fast eben die sein, die wir heute kennen als überlieferte Messe. Vielleicht der Unterschied wird sein, dass dann in dieser sogenannten ordentlichen Form, oder wie man sie auch nennen will, die Muttersprache, also die mehr verwendet wird als im anderen überlieferten, fast alles dabei. Dass in diesem ein großer Unterschied wird, dort mehr die Volkssprache verwendet wird und vielleicht mit kleineren, wirklich rubrikalen, kleinen Änderungen. So würde ich mir das vorstellen, dass sie so nahe kommen, dass eigentlich der Unterschied wird dann nur noch mehr halt in der Sprache liegen, aber nicht im Ritus selber als soll. Nämlich, ich kann mich erinnern an eine Aussage von Erzbischof Lefebvre. Erzbischof Lefebvre hatte einmal gesagt, wenn man ihn, wenn er wählen müsste, den Novus Ordo, also die neue Messe, ganz in Latein zu feiern, oder den überlieferten Ritus ganz in Französisch zu feiern, würde er lieber den überlieferten Ritus ganz in Französisch feiern, als den Novus Ordo in Latein feiern. Und da hat er recht.
Ja, zum Schluss noch, Exzellenz, eine Frage: Was ist denn Ihr Rat an junge katholische Menschen in unserer Zeit, die sich oft alleine fühlen? Wir leben ja in einer postchristlichen Gesellschaft, in der das Christentum nicht mehr viel zählt, vor allem in Westeuropa. Was ist der Rat an junge katholische Menschen, die für den Glauben brennen, aber sich vielleicht oft alleine fühlen in unserer heutigen Zeit?
Mein Rat an die ist, würde ich sagen, diese jungen Menschen sollen sich verbinden mit den Gleichaltrigen, Gleichgesinnten, die gibt es, sollen sie suchen. Einfach Gruppen bilden, wo man sich gegenseitig stärkt, gegenseitig betet, vielleicht gegenseitig auch den Glauben studiert, aktuelle Fragen miteinander bespricht, sei es des Glaubens, sei es der Gesellschaft. Aber vor allem, dass die wissen, dass wir sind miteinander auch in eine gewisse Gebetsverbundenheit, Glaubens, und dann vielleicht aus miteinander etwas unternehmen auch, jungen Menschen. Das ist gut, Wallfahrten, Ausflüge oder gewisse auch Feiern. Das gehört auch zum Katholiken. Also, und dann wäre gut auch, dass diese jungen Menschen auch eine gute Formung bekommen, dass sie ihren Glauben gut kennen und auch eine gewisse Apologetik kennen, dass sie den Glauben verteidigen. Und da wäre gut, wenn sie sich zusammen gewisse Treffen oder Schulung. Und das wäre mein
Ja, als letztes noch, Sie sind im Pastoral tätig und begleiten auch unter anderem junge Ehepaare oder Paare, die sich auf die Ehe vorbereiten. Was ist denn Ihr Rat für junge katholische Ehepaare?
Also zunächst mal, wie es der Fulton Sheen, Erzbischof Fulton Sheen, gesagt. Also ihr müsst immer wieder nicht vergessen, dass ihr nicht zu zweit geheiratet habt, sondern noch ein dritter da. Das ist Gott. Das wirklich zwischen euch müsst ihr den Herrn setzen. Sehr wichtig, dass ihr miteinander eben das immer mehr findet. Den Mittelpunkt eures Lebens und eurer Familie ist der Herr, ist Gott. Und das ist das Wichtigste. Und dann natürlich jeden Tag sich bemühen, in der Schule der Liebe, der gegenseitigen Liebe, der Acht immer zu verbleiben, sich anzustrengen. Das ist eine schöne Schule, eine schwere, aber eine Schule der Liebe. Das müssen die Eltern legen miteinander und von dort, wenn sie wirklich das üben, die gegenseitige Liebe, und man muss auch gegenseitig verzeihen, man muss auch gegenseitig immer wieder Geduld bringen. Das strahlt aus auf die Kinder, auf das ganze familiäre Atmosphäre. Also immer bitten, dass ihr bittet, dass ihr die erste Liebe eigentlich bewahrt. Nicht die sogenannte Sentimentale, ihr seid dann schon vielleicht schon älter da. Also, aber die tiefere, eher echte erste Liebe bewahrt. Das ist so wichtig. Dann den Glauben als den Hauptpunkt eures Familienlebens nehmen. Und lieber, meine lieben jungen Eheleute und Brautleute, lieber materielle Nachteile haben, als dem Glauben zu schaden oder dem Glauben eurer Kinder zulassen, dass es geschah. Deswegen für den Glauben dann auch, wenn es sein muss, auch manchmal eine längere Reise für eine gute heilige Messe in Kauf nehmen oder die Kinder eben zu solchen Orten und Schulen noch Orten bringen, wo sie wirklich gesund erzogen werden, gesunde Ausbildung bekommen im Glauben, sonst allgemein. Und dann das Dritte würde ich sagen für die Eheleute, für die Eltern, betet viel für eure Kinder. Weil auch bei guten Familien passiert das manchmal, dass wirklich ein Kind auf einen Nebenweg geht oder den Glauben verliert. Das ist ein großes Leid. Deswegen schon, seit wenn das Kind geboren ist, weiht es, vor allem bei der Taufe der Mutter Gottes, und betet wie Kinder, vor allem, dass keines eurer Kind den Glauben verliert und keines eurer Kind das ewige Leben. Das ist das Wichtigste. Und freut euch, ihr habt eine schöne Sendung, ihr habt nämlich die Sendung einer Hauskirche, und das ist eure Familie.